Inken und Alo, ja, die haben derbe Themen. Inken und Alo, was dich bewegt. Da habe ich am Anfang die Töne nicht so getroffen. Das liegt aber daran, dass wir ein neues Sofa haben und dieses neue Sofa führt zu einer neuen Sitzposition und ich weiß noch gar nicht, ob ich mich jetzt hier so arrangieren kann. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid zu einer neuen Folge von Was dich bewegt, während ich hier rumrückel.
Ist nicht dein Ernst. Kannst du jetzt mal sitzen bleiben?
Weiß ich noch nicht.
Ja, aber das Geraschel ist schon auch im Mikro, ne? Alle ja. So, ja, cool.
Ach, oh, Scheiße.
Okay. Ja, blöde Sache.
Okay, dann halten wir mal still hier.
Na,
wie geht's?
Ganz gut eigentlich. Ich finde dieses neue Arrangement hier wunderschön. Mit
schön,
einem Sessel
ja.
und einem Sofa. Und irgendwie hat man mehr so, es ist irgendwie erwachsener als diese... als die Couch, die wir vorher hatten. Die war so sehr
lümmelig. Außer, dass ich dir ein Kissen zugeworfen habe und du dein Müsli auf das Kissen geschmissen hast und das erste Kissen jetzt schon in der Waschmaschine ist. Aber gut, dieser Missstand wird umgehend behoben sein. Gleich,
ja, aber das ist ja auch was Positives, weil man kann es in die Waschmaschine tun.
Deswegen
eigentlich.
Hat man das letzte relativ schnell abgeschrieben. Da war so, okay, ist jetzt auch egal. Hier kämpfen wir noch. Vorrangig gegen die Katzen. Und gegen
herrlich.
Die Kinder.
Ja, wunderschön.
So viel zum Sofa.
Genau.
So, wir waren noch nicht ganz fertig letzte Woche, ne?
Ja, das war ein bisschen verrückt, weil du mich tatsächlich ganz am Ende der Folge dann damit überrascht hast, zu sagen, nee, du findest eigentlich, dass wir eine weitere Folge brauchen, um zu sagen, so und wie macht man es jetzt? Weil wir beim letzten Mal über die Voraussetzungen gesprochen haben.
Ja, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das eine ganze Folge ist oder so, weil mein Gefühl ist, wenn man die ganzen Voraussetzungen gemacht hat, dann ist es eigentlich...
total einfach.
Eigentlich ja, aber ja. We'll see.
Also wir haben jetzt eine Folge dazu geplant.
Mhm. Kann aber sein, dass wir nach 11 Minuten sagen, so, Rest liegt auf der Hand.
Wirklich?
Weiß ich nicht.
Ich würde eher denken, dass wir nach 40 Minuten sagen, wir brauchen eine dritte Folge, aber okay.
Gut. Dann gucken wir mal.
Wir haben außerdem an den Zahlen wieder festgestellt, dass es doch ein Thema ist, was interessiert.
Korrekt.
Das ist wirklich unfassbar, dass das so krass... Und wir versuchen eigentlich ja immer auch ein Thema, was vielleicht nicht alle Menschen betrifft, so zu erklären, dass man sagt, okay, ich nehme trotzdem was mit. Das Feedback kriegen wir auch wirklich von vielen HörerInnen, die dann sagen, ja... ich dachte eigentlich, das Thema bla 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 betrifft mich gar nicht und dann fand ich es irgendwie doch spannend. Mhm. Also die einfach als, das so ein bisschen als Wissensquelle nutzen oder weil sie uns so sympathisch finden, das schreiben uns natürlich viele.
Da kann ich leider nicht folgen.
Ja, das verstehe ich auch nicht
so richtig.
Ich
finde es halt so krass, wie das ist, wenn Leute schon häufig Podcasts gehört haben und dann ich die kennenlerne im Erstgespräch.
Ja.
Das ist echt krass.
Ja.
So vom Gefühl, die strahlen auch was ganz anderes aus, im Sinne von, okay, ich kenne dich. Du so, okay, ich dich auch. Also nee, so ist es nicht ganz, aber es ist halt schon direkt vertrauter irgendwie. Also es ist echt krass.
Aber ich finde, es hat eine Gefahr. Also ich empfinde das auch so, wenn jemand vor mir steht und es einfach sozusagen eine Casual-Situation ist, im Studio oder so. Aber es hat wenn es in der Coaching-Situation ist, ist es ein kleines bisschen gefährlich, weil ich dann manchmal das Gefühl habe, du weißt das ja schon.
Ah, so rum.
Kennst du das?
Nee, ich kenn's andersrum. Dass ich irgendwas sage und dann sagt derjenige, ja, das hast du schon erklärt. Ich so, hä, wann denn? Ach so, im Podcast. Ah, okay, alles klar.
Ah,
also so rum, dass derjenige oder diejenige dann sagt, nee, im Podcast. Ich so, ah, okay. Gut, also Prinzip klar, ja, okay, vamos. Und dann gehe ich aber da ja dann in die Übung und in die Sache. Das heißt, ich sehe dann sofort, ob es dann da ist oder nicht.
Ah, okay.
Also
deswegen. Nee, also bei mir ist es neulich so passiert, dass ich das Gefühl hatte, sozusagen am Ende einer Session, ach du Elend, ich glaube, ich habe die ganze Zeit vorausgesetzt, weil der Start dieser Session so war, dass wir darüber gesprochen haben, dass ich das im Podcast erklärt habe und so weiter, dass ein oder zwei Prinzipien sogar klar waren und ich das vorausgesetzt habe und es deshalb so ein kleines
kleine Auslassung.
Ja, so ein Ich habe es dann noch hingekriegt, aber da habe ich gedacht, okay, das ist auf jeden Fall ein Learning, dass ich da nochmal doller drauf achte und es einfach dann zur Not wiederhole, was ja auch okay ist. Aber das fand ich ganz interessant.
Also es ist krass, wie der Einfluss ist vom Podcast auch auf unser Leben zurück sozusagen.
Mhm.
Insofern,
Schön, dass ihr zuhört. Vielen Dank, dass ihr zuhört.
Ja, richtig gut. Okay, also das heißt, heute ist die Folge dran, in der wir erklären, wie das denn jetzt geht mit dem Fettverlieren.
Ja.
Ja, wir haben ja die Voraussetzungen jetzt geschaffen. Und alle, die jetzt diese Folge zuerst hören, sollten die Folge aus der letzten Woche zuerst hören.
Genau.
Den Hinweis kann man ja mal geben.
Genau, ganz klar. Denn wenn man die Voraussetzung nicht hat, wird das, was wir heute beschreiben, nicht funktionieren. Und es ist ja fast so, also die Voraussetzungen sind, dass man genug Kraft hat, dass man eine gute Ausdauer hat und dass man eine gute Regeneration hat.
Mhm.
Und es ist ja fast so, dass man jetzt sagen muss, okay, wie geht denn nun abnehmen? Eigentlich ist es bis auf ein paar Kleinigkeiten genau das weiter. So, es ändert sich nichts groß.
Mhm.
Denn eines der albernsten Sachen, die es gibt in dem Fitness-, YouTube-, sonst was Markt, sind spezielle Abnehm-Workouts. Ja, das heißt, wir haben jetzt das Fat-Burning-Workout und das bringt es jetzt.
Und ja, so Hit-Intervalle, oder nicht?
Nee, also Hit-Intervalle sind ein solides Tool, was man braucht, was eine bestimmte Art der Ausdauer einfach trainiert.
Mhm.
Aber das ist nicht so, dass das speziell Fett verbrennt. Oder so, dass irgendein anderes Workout speziell Fett verbrennt. Sondern man trainiert seine Ausdauer. Und wenn man seine Ausdauer als Ganzes gut trainiert, dann verfügt man über den Skill, Körperfett als Energie ranzubringen.
Mhm.
Punkt.
Und
da muss man nicht noch extra irgendwas machen, um das Fett dann speziell jetzt direkt hier loszubrennen, sozusagen.
Aus der Zelle zu brennen.
Genau, los jetzt, brenn jetzt. So, das ist so, nee, warte.
Es gibt eine Folge zum Thema Ausdauer, weil es ja verschiedene Arten der Ausdauer gibt.
Mhm.
Und das in der letzten Folge haben wir auch dazu gesprochen, zu sagen, okay, man muss verschiedene Arten der Ausdauer trainieren.
Mhm. Genau, und hochintensives Training ist halt eine Form der Ausdauer. Die ist gut, die ist wichtig, aber die anderen sind jetzt auch wichtig. Also nicht weniger wichtig sozusagen. Genau, eine Sache, die ich erklären möchte, die wichtig ist zu verstehen, aber das ist... Also es ist halt wichtig, das zu verstehen, aber es ist halt sehr wenig praktikabel, ist trotzdem essentiell, das zu verstehen, ist die Frage mit dem Kaloriendefizit,
ja.
Weil das eine...
Ist ja die häufigste Antwort.
Genau, du musst einfach weniger essen, als du verbrauchst. Ja, verbrauchst, korrekt, genau, so rum. Weniger essen, als man verbraucht, so ist es. Und das ist dann...
Das ist ungefähr der beschissenste Ratschlag.
Ist wirklich so dermaßen
den man
dumm,
kann.
Dass man kaum weiß, wo man ansetzen soll. Ist so,
jeder, der das sagt, den muss ich hauen.
Ja, also es ist wirklich...
Mir würden da ein paar Leute einfallen, entschuldige.
Gibt's eine Menge und es ist so, natürlich ist das so, aber das ist so, als wenn du sagst, okay, ein Obdachloser hat einfach zu wenig Geld gespart. Es ist wirklich so, kannst du bitte alle Dinge, die in dieser Gesellschaft eine Rolle spielen, ignorieren und die trivialste und dümmste Antwort geben, die einfach nur beleidigend ist.
Das macht mich so wütend.
Ja, also, natürlich ist es so, dass man irgendwie ein Defizit braucht, aber da gibt es tausend Sachen zu beachten und ich möchte gerne erklären den Unterschied zwischen einem rechnerischen Defizit und einem realen Defizit.
Mhm.
Denn was passieren muss, ist, dass ich, um Körperfett zu verlieren, ein rechnerisches Defizit brauche, aber auf gar keinen Fall ein reales.
Mhm.
Also, ich mache ein Beispiel. Irgendeine Person braucht 2500 Kalorien. Egal wer, ist nur ein Beispiel.
Mhm.
Und der ideale Fall ist, wenn sie er dann alle Voraussetzungen hat, dann hat die Person die Möglichkeit, auch das ist nur ein Beispiel, das ist bei der einen mehr, bei der anderen weniger, aber zum Beispiel 500 Kalorien aus körpereigenem Fett zu holen. Das bedeutet, sie braucht 2500 Kalorien, schafft es, weil sie alle Voraussetzungen hat, 500 Kalorien aus körpereigenem Fett zu holen. Also muss sie 2000 Kalorien essen, um die Kalorien zu haben, die sie braucht. Weil das Entscheidende ist, der Körper braucht die Kalorien, die er braucht, nicht weniger. Sobald er weniger bekommt, geht es ihm schlecht.
Mhm.
Das heißt, die
Person... Es ist nur eine Frage der Energiequelle. Woher kommt das?
Woher kommt das?
Kommt es aus Essen
oder
kommt es aus körpereigenem Fett? Und 500, ich möchte das an dieser Stelle sagen, weil ich nicht weiß, nachher habe ich das wieder vergessen.
Hm.
500 Kalorien aus körpereigenem Fett zu holen, können LeistungssportlerInnen.
Mhm.
Das ist ein Das ist richtig top-notch. Das ist richtig, richtig, richtig krass. Mhm. Die meisten Menschen, okay, wenn man ein Jahr lang Voraussetzungen geschaffen hat, dann können wir davon sprechen, vielleicht irgendwie zwischen 200 und 400 Kalorien. Aber also 500 ist absolut ein Max, da muss man alles richtig machen. Und eigentlich, was wir wissen, bei LeistungssportlerInnen ist es ja so, dass mein Leben sich darum dreht. Klar. Wenn ich einen Job habe und Kinder und einen Haushalt und ja, noch andere Verpflichtungen, dann ist das extrem unwahrscheinlich, dass ich 500 Kalorien aus körpereigenem Fett hole, egal wie gut ich trainiert bin und egal wie gut mein Schlaf ist und so weiter. Das ist eine komplette Utopie. Also ich finde für unser Beispiel und weil ich weiß, wie es ist, man merkt, dass ich ein bisschen emotional bin heute.
Ist richtig.
Ist ja auch irgendwie mein Thema und es nervt mich, dieser ganze Mist, der da draußen rumschwirrt. Und ich habe das auch so oft im Coaching, weil ich weiß, wie sehr Menschen darunter leiden, wenn es nicht klappt. Das ist so ätzend. Also rechnen wir mal bei den Menschen, die uns zuhören und sehr wahrscheinlich keine, ich kümmere mich ausschließlich um meinen Körper und drehe mich sozusagen nur um meinen Körpererhalt, irgendwas eher Richtung 300, vielleicht 350 oder so.
Ist richtig.
Okay.
Genau.
Auch in dem Beispiel, meine ich. Sonst merken wir uns das falsch.
Ja, sonst wird aber mit dem Rechnen ein bisschen schwierig.
Ach so, deshalb hast 500, du das.
Die 500 sind ganz gut zu rechnen, aber ich mache es auch mit 300.
Nein, ist es okay, dann mach es mit 500 fürs Rechnen. Aber
der Punkt, um den es dann jetzt geht, ist erstmal, okay, wenn ich das alles schaffe, ich sage gleich, was das alles bedeutet und so, aber wenn ich das schaffe, dann schaffe ich es, 500 Kalorien aus meinem körpereigenen Fett zu holen. Das heißt, das ist das, was ich verliere. So viel Fett verliere ich. Und 500 Kalorien aus körpereigenem Fett holen heißt, ein Kilo Fett hat 9000 Kalorien. Das heißt, wenn ich 500 Kalorien pro Tag verbrauche, dann brauche ich 18 Tage für ein Kilo Fett. Wenn ich 300, bitte nicht 350, wenn ich 300 verbrauche, brauche ich 30 Tage für ein Kilo Fett.
Das finde ich eine gute Größenordnung.
Und alles andere ist Unfug.
Darüber reden wir.
Genau.
Darüber reden wir. Wir reden über ein Kilo Fett in einem Monat.
Genau.
Weil das ist schon richtig krass.
Ist auch so.
Ja.
Und es ist wieder wichtig, dass das nicht Gewicht ist. Gewicht heißt natürlich, das Gewicht schwankt, geht hoch, runter, Zyklus, Art der Nahrung, die man aufnimmt, Wasser, was auch immer. Sondern es ist reines Fett und das ist eine Menge. Und wichtig ist,
wenn man sich jetzt... Und warte, wie messe ich das?
Kommen wir zu, das ist nochmal ganz was anderes.
Okay.
Aber das ist das, was realistisch möglich ist, wenn man alles richtig macht. Und das ist schon echt eine starke Leistung. Man muss sich klar machen dann, wenn ich 10 Kilo verlieren will, dauert 10 Monate. Und umgekehrt ist es auch so. Das heißt, das ist nicht die Geschichte mit, ich habe über Weihnachten 5 Kilo zugenommen, ist so, nein, du hast nicht 5 mal 9.000, 45.000 Kilokalorien mehr gegessen als sonst. Nicht in den paar Tagen, das ging nicht. Sondern du hast auch Jahre gebraucht, um es aufzubauen und du wirst Jahre brauchen, um es wieder abzubauen. So weit erstmal. Und das ist ein rechnerisches Defizit, rechnerisch, weil ich habe in der Rechnung 500 Kalorien zu wenig, ich esse nur 2000, obwohl ich 2500 brauche, aber for real habe ich alles, was ich brauche.
Weil die, ich bin mir immer nicht sicher, also klar, für uns ist es logisch, aber ich bin mir immer nicht sicher, wenn man uns zuhört, ob man das dann so schnell mitverfolgen kann. Der Körper braucht 2500 Kalorien, weil er 2500 Kalorien braucht für die Systeme, um die Systeme stabil zu halten.
Genau.
Weil das einhergeht mit meinem Gewicht und dem Körperfett und der Verteilung von bla 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 und der Versorgung von bla 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 und so weiter.
Atmen, leben, Alltag machen, trainieren. Wir haben ja gesagt, wir brauchen die Voraussetzung. Das endet ja nicht in der Sekunde, sondern man muss ja weiter trainieren. Das heißt, in der Sekunde, wo ich dem Körper alles gebe, was er braucht, 2000 gegessen, 500 oder 2200 gegessen, 300 aus körpereigenem Fett, ist alles gut. Das heißt, da funktioniert das System. Da funktioniert es, dass ich, wenn ich so weitermache, ein Kilo Fett in einem Monat und alles ist gut, mir geht es gut, mein Training läuft, ich lebe mein Leben, alles in Ordnung.
Ja.
So.
Und jetzt kommt das große Problem, weil ich das ja messen muss. Also ich muss wissen, was sind die 2200 Wechseln wir die ganze Zeit. Ob jetzt 2000 oder 2200, welches Beispiel nehmen wir?
Die 500.
Okay. Ich esse also 2000 Kalorien am Tag und muss wissen, was sind 2000 Kalorien. Da habe ich schon das erste Problem.
Genau. Das ist schon richtig schwierig. Und es ist ja insgesamt so, dass man mit diesem ganzen Essen und Kalorienrechnen irgendwie versucht, Kontrolle über sich und sein Leben und seine Figur und seinen Körper zu kriegen. Und da muss man wissen, das ist unglaublich schwer, eigentlich sogar nicht möglich ist, das genau zu machen. Denn das Erste ist, dass wie wir Nahrungsmittel aufnehmen, ist unterschiedlich. Mhm. Das heißt, wenn ich, keine Ahnung, 100 Gramm Käse esse, kann es sein, dass ich davon 95% aufnehme und irgendwie verstoffwechseln kann und du aber nur 85. Mhm. Das heißt, da ist schon eine riesen Fehlerquelle. Das Zweite, was mir die...
Und das weiß ich ja nicht.
Das weißt du nicht.
Das sagt mir ja
keiner. Das ist komplett abhängig von dir, deinem Stoffwechsel und deinen Darmbakterien.
Ja.
Das Zweite, was ich gerade von Dr. Anthony Post gelernt habe, die auch einen ganz tollen Podcast hat und...
Ist doch, was du willst.
Ja. ist, dass sie mir erzählt hat, dass die Lebensmittelindustrie Spiel hat. Das wusste ich nicht. Und zwar, erkläre ich es richtig, aber dass bei Dingen mit wenig Kalorien, also ich weiß nicht genau, wo die Grenze ist, sie 20% Spiel hat. Das heißt, wenn ich sage, ich habe irgendein Lebensmittel und da steht auch drauf, das hat 300 Kalorien, dann kann das 20% mehr oder weniger haben.
Krass.
Das ist halt eine Riesenspanne.
Oh mein Gott.
Genau. Und bei 20% ist natürlich ein bisschen das Problem. Das ist schon die Größenordnung von 500. Und bei hochkalorischen ist es, glaube ich, so, dass es nur 10% sind. Also eine Tafel Schokolade, die 600 hat, die hat vielleicht 600, vielleicht hat sie 540 oder 660.
Wahnsinn.
Und dann viel Spaß beim Kalkulieren von 2000.
Ja, weil das ist nämlich genau dieses Ding, also unabhängig davon, dass jetzt, also war eigentlich auch klar, dass das irgendwie alles nicht stimmt, aber okay,
genau,
ich finde, kann man sich irgendwie...
Man denkt, man hat Kontrolle darüber, ja, aber hat man nicht.
Hat man eigentlich nicht.
Null.
Ja, weil halt dieser Korridor einfach extrem, extrem schmal ist.
Absolut.
Und auch 500 Kalorien, und wir haben gerade gesagt, 500 Kalorien ist fast utopisch für Menschen, die im Leben stehen.
Ja.
Also das heißt, wir reden jetzt davon, dass wir dann ein rechnerisches Defizit von 300 Kalorien brauchen.
Mhm.
Und wenn ich dann da ein Spiel habe von 50, 60 Kalorien hin oder her oder sogar von 100 Kalorien hin oder her, wie soll ich das hinkriegen?
Genau, das ist zu unpräzise.
Ja.
Das ist einfach das falsche Werkzeug. So, wir haben nicht das präzise Werkzeug, um diese Aufgabe zu erfüllen.
Ja, und es ist, finde ich, auch noch so, also deshalb, ich weigere mich da, weil ich das wirklich schwierig finde, weil es immer in diese Essstörungsrichtung geht.
Klar.
Und dafür muss ich nicht eine diagnostizierte Magersucht haben oder dafür muss ich auch nicht das Gefühl haben, was weiß ich, Binge-Eating oder mir den Finger in den Hals zu stecken, sondern es reicht, wenn ich anfange mit dieser Obsession. Also wenn mein Leben daraus besteht, dass ich losgehe, im Supermarkt bin und ich meine, ich mag keine Lebensmittel einkaufen, das ist ein Thema, ich mag keine Lebensmittel einkaufen, aber wenn ich mir dann noch vorstelle, also ich mache den Lebensmitteleinkauf und dann bin ich noch dabei, irgendwie 50 und 60 Kilokalorien hin und her zu rechnen und zu sagen, wenn ich das esse, dann das und was ist auf die Packungsgröße und auf 100 Gramm und keine Ahnung was. Also
das kann's nicht sein.
Nee, das und das macht mich auf jeden Fall so gestresst und das macht mir auf jeden Fall so doll schlechte Laune, dass ich dann gar kein Fett mehr verliere, weil ich dann nämlich in der Regeneration einfach gar nicht mehr ankomme, weil mich das nur das Kalorienzählen so stresst.
Genau. Und auf der anderen Seite ist es ja nicht besser. Das heißt, der Verbrauch auf der Gegenseite, der schwankt ja auch wie verrückt. Bei mir ist es so, also es gibt ja verschiedene Tracker, die das messen. Ich glaube, dass die Whoop das ziemlich gut macht. Bei der Apple Watch war es bei mir nicht genau genug, aber es lag nur daran, dass ich sie nicht genug getragen habe, glaube ich. Oura weiß ich nicht, wie gut die das machen. Anyway, wenn wir jetzt mal annehmen, dass die von mir aus auf 100 oder vielleicht auf 200 Kalorien genau sind, was auch schon wieder ein Riesenspiel ist, dann ist es auch noch so, dass die Zahlen so wahnsinnig schwanken. Bei mir ist es so, dass ich zwischen 2500 Kalorien verbrauche an einem Ruhetag und 5500 an einem Tag, wo ich lange arbeite, trainiere und so weiter.
Mhm.
Das heißt also, du hast da nicht mal Regelmäßigkeit drin, sondern guckst du auf deine Uhr und denkst, oh fuck, ich muss jetzt laden, weil so, das ist natürlich auch dann unfassbar schwer umzusetzen. wenn du noch solche Varianz da drin hast. Ja. Und die hat man. Und das ist nicht nur, weil ich einen Tag arbeite oder nicht arbeite, sondern weil an einem Tag bin ich hektisch, an dem anderen nicht. Oder an dem einen Tag ist es warm oder kalt oder sonst irgendwas. Das sind 1000 Faktoren, die erstmal einflussen. Und die allermeisten haben ja auch nicht solche Tracker. Und ist auch dringend meine Empfehlung in dem Fall, also nicht dafür, solche Tracker zu haben. Weil das Ende vom Lied ist, dass man sich einfach nur verrückt macht und den Korridor eh nicht trifft.
Ja. Und ich finde, was man auf jeden Fall mal festhalten kann, also vielleicht kommen wir jetzt dann gleich dazu, was unsere
wieder nun
super gute Idee dazu ist. Mhm. Aber ich finde, man kann auf jeden Fall mal festhalten, dass jeder Mensch, der gerade uns zuhört und der sich selbst beschämt und bewertet und abwertet und sagt, das kann ja wohl nicht sein und jetzt habe ich schon und jetzt mache ich schon und immer noch habe ich nichts abgenommen oder ich hatte was abgenommen und dann konnte ich es nicht halten und so weiter. Mhm. Das ist der Grund, warum, weil es so kompliziert ist. Wir sind so weit weg von dem Leben, wofür unser Körper gemacht ist, dass das so kompliziert geworden ist.
Ja.
Wenn ich den ganzen Tag zu meiner freien Verfügung habe, keine Lohnarbeit verrichten muss, keine Sorgearbeit tragen, nicht alleine angewiesen bin auf, keine Ahnung, Aufgaben, die ich normalerweise in einer Gruppe von 30, 40 Menschen gelöst habe und so weiter und so fort, habe ich das Problem, dass das eben nicht mehr so funktioniert, wie es funktionieren soll. Und das bezieht sich auf ganz viele Sachen, auf aber Knieschmerzen, genauso wie auf den Fettstoffwechsel.
Absolut, genau.
Ja.
Und jetzt die eine Sache, die passiert, die ich abgrenzen möchte, wenn man sein rechnerisches Defizit nicht schafft, das ist die Katastrophe, die allen passiert oder sehr, sehr vielen passiert ist, dass ich brauche in dem Beispiel 2500 Kalorien, ich schaffe es von mir aus 500 Kalorien aus körpereigenem Fett zu holen und ich esse 2000 Kalorien, halt, stopp. Tue ich nicht. Ich esse nur 1900 Kalorien.
Ja.
Dann habe ich ein reales Defizit, denn dann hat der Körper nicht mehr das, was er braucht. Und dieser Unterschied ist der alles Entscheidende. Das heißt, wenn ich ein reales Defizit eingehe, weil ich 100 Kalorien zu wenig esse, dann hat der Körper zum ersten Mal nicht mehr die Energie, das zu machen, den Kreislauf oben zu halten, die Muskelmasse oben zu halten, das Gehirn zu versorgen, das, was er braucht. Und dann reagiert er und dann geht die Scheiße los. Das heißt, dann geht er in diesen Teufelskreis von, er reduziert alles, was Energie verbraucht. Mhm. Und das bedeutet also, er reduziert deinen Kreislauf, du bist schlapp, deine Regeneration funktioniert nicht mehr. Dann reduziert er deine Muskelmasse oder verhindert um jeden Preis, dass du Muskelmasse aufbaust.
Dich bewegst.
Dann reduziert er die Zufuhr zu deinem Gehirn. Das heißt, du wirst unkonzentriert, du wirst depressiv oder schlecht drauf und alles das.
Und was er auf keinen Fall macht.
Nee, das Hauptproblem dabei ist, dass dieses rechnerische, das reale Defizit von 100 dazu führt, dass er sofort, und zwar mehr oder weniger vollständig, den Fettstoffwechsel blockiert. Das heißt, in der Sekunde, wo du ein reales Defizit von 100 Kalorien hast, hast du sofort ein reales Defizit in dem Beispiel von 600 Kalorien. Mhm. Und dementsprechend dreckig geht es dir dann.
Ja.
Ich hatte gerade eine Person, die eine krasse Abnehmgeschichte hinter sich hatte mit Magen-OP und so weiter. Und dann war sie mit, ich weiß es nicht, ich glaube einem Körpergewicht von 80 Kilo oder sowas, hat der Arzt gesagt, sie müssen 1800 Kalorien essen, was katastrophal wenig ist auf eine aktive Frau mit Tätigkeit und Sport und allem, katastrophal. Und dann hat sie aus irgendwelchen Gründen zugenommen, also aus irgendwelchen Gründen deshalb zugenommen, weil nichts funktioniert. Und dann war die Reaktion des Arztes, ja okay, dann müssen sie 1500 essen.
Oh Gott.
Genau. Und dann hat sie gesagt, okay, danke, ich bin raus und ist zu uns gekommen.
Oh mein Gott. Oh Gott, ist das furchtbar.
Hat dann den Kurs gemacht, endlich richtig essen. Und dann saß sie bei mir und da war ich so, oh Gott, zum Glück.
Oh mein Gott. Oh Gott, ist
das. Was für eine Beschämung, Entwürdigung, Beleidigung, Dummheit,
vor allen Dingen 1500 Kalorien.
Das reicht für die Katzen, wenn es hochkommt.
Das ist wirklich so gruselig.
Ja.
Ja, das ist das Große. Es ist wirklich, Ja, also ich finde, es ist nochmal, immer wenn du es, ich weiß es ja, aber immer wenn du es nochmal erzählst, es ist halt so genau, und diese 100, so wie du es gerade beschrieben hast, die 100 Kalorien, die dich in das tatsächliche Defizit bringen, das ist halt ein Witz. Also unabhängig davon, dass ich es nicht tracken kann, weil die Lebensmittelindustrie Mist auf den Zettel schreibt.
Ja, oder das auch nicht wissen einfach.
Und also so, genau, ja, ja. Und es ist einfach so ein Müh sozusagen. Es ist ja so ein kleiner Unterschied. Das ist irgendwie die Milch im Kaffee.
Genau, 100 Kalorien ist überhaupt nichts, klar.
Genau, und das schmeißt mich über eine Klippe. Und diese Klippe bedeutet dann eben gleich ein substanzielles Defizit und eben den kompletten Stopp von dem, was ich eigentlich will. Ich komme in diesen, ich glaube, da gibt es so verschiedene Begriffe, aber irgendwie Stressstoffwechsel oder irgendwie sowas. Also der Körper hält fest für die Hungersnot und so weiter, hat man alle schon mal gehört. Und dann funktioniert der Fettstoffwechsel gar nicht mehr. Und dann geht dieses in Anführungszeichen Schleppen los. Ne? Also wenn ich in so einer Abnehmen-Journey bin, habe ich auch schon alles erlebt, dann ne, kommst du an diesen Punkt und dann hast du das Gefühl, warum zerre ich oder warum muss ich an mir zerren oder wieso kann ich den Alltag nicht mehr schaffen und so weiter, weil eben alle Systeme runtergefahren werden. Okay, jetzt haben wir das.
Genau, was dann passiert, ist halt die gewaltvolle Form im Sinne von, so geht's nicht, okay, dann ist halt nicht 1800, sondern ist 1500, genau. Ist 1300. Genau. Das geht auch, da verliert man auch Fett, aber man ruiniert seine Muskelmasse, man ruiniert sein Nervensystem, man ruiniert seine Ausdauer, man bringt sich in eine Form von, ich will es jetzt nicht gleich Koma nennen, aber in einen ganz schlimmen Zustand, in dem keines der Systeme funktioniert. Was der direkte Weg in Burnout ist und vor allen Dingen in einen Zustand, der nicht haltbar ist und dazu führt, dass man eine schlechtere Position hat als vorher. Das genau. heißt also, man hat dann im Verhältnis zu seiner existierenden Fettmasse relativ gesehen noch weniger Muskelmasse, was quasi der Hauptfaktor ist, der einem das Leben leicht macht sozusagen. Ja. Das heißt, man bringt sich mit jeder dieser Gewaltdiäten in einen schlechteren Zustand, auch insulinmäßig und so weiter.
Ja.
Genau. Ja, so ist das.
Ja, wie eine Freundin neulich sagte, ja, ich bin so schlecht drauf. Ich bin so schlecht drauf. Ich habe immer so schlechte Laune. Ich streite mich mit meinem Mann und meinen Kindern. Aber ich habe keine Ahnung, warum. Und irgendwie 2-3 Stunden vorher, als ich kam, hat sie mir erzählt, dass sie gerade sich ketogen ernährt. Meine Antwort darauf war, ich glaube, dir fehlen. Ach so, sie hat dann gesagt, sie hatte wirklich ernsthaft Sorge. Hat gesagt, ich glaube, ich muss einen Termin machen. Ich glaube, ich werde depressiv. Vielleicht hängt das mit den Wechseljahren zusammen. Ja. Mein Tipp war dann, dass sie vielleicht eine Mahlzeit mit ein paar Kohlenhydraten essen soll. Ich habe sie jetzt noch nicht gefragt, ob das geholfen hat, aber ich gehe stark davon aus.
Ja. Okay. Das heißt nicht, dass Ketogen das macht sozusagen. Aber Nein. Das Problem ist, dass Ketogen, dass alle. Naja, dieses radikale Defizit mit Ketogenen halt durchhalten können, weil es einen Ticken sich anders fühlen lässt. Und das ist dann eine Katastrophe.
Ja. Ja. Gut, okay. Also, was denn dann jetzt? Was denn jetzt?
Ja, eigentlich nichts. Eigentlich ist es einfach weitermachen. Es ist so. Das Hauptding ist, wenn man alle Voraussetzungen erfüllt hat und sagt, okay, es ist alles da, ich habe ein solides Maß an Kraft, an Ausdauer und an Regeneration, dann ist eigentlich das Hauptding, dass man diesen Kurs hält und guckt, dass man so weiter trainieren kann und weiter existiert. Weil der Körper passt sich immer weiter an, es ist alles gut, es geht alles in die richtige Richtung. Und auf diesem Weg hast du ganz sicher auch schon einiges an Körperfett verloren. Und an Muskelmasse aufgebaut, an Lebensqualität, an Schmerz und so weiter. So. Und dann ist es natürlich so, dass man über die Kalorien irgendwie das steuern kann und versuchen kann, etwas näher an diese Grenze zu gehen. Und da kann man sich überlegen, okay, irgendeine Kleinigkeit im Alltag, die man regelmäßig isst, die man dann nicht mehr isst. Also wirklich sowas wie die Größenordnung von die Milch im Kaffee.
Ja.
Oder ich hatte jetzt gerade das Beispiel von einem O-Saft zum Frühstück.
Ja.
Das ist so, ja, okay, den lass ihn weg und guck, wie es geht. Und dann kann es sehr gut sein, dass du sagst, okay, alles Chico, alles prima. Und dann bist du wahrscheinlich in einer etwas höheren, in einem etwas höheren Fettstoffwechsel. Mhm. Aber das alles entscheidende Kriterium ist, wie läuft dein Training? Mhm. Das einzige Maß, was du wirklich hast, ist, Kannst du dich weiter im Training steigern? Geht es dir gut? Bist du stabil? Denn Training und besser werden ist ein absolutes Luxusprodukt, was der Körper dir nur erlaubt, wenn alles da ist, was du brauchst.
Ja.
Und in einem rechnerischen Defizit ist alles da, was man braucht. Du hast die Kalorien, die du isst, und du holst den Rest aus Körperfett, alles in Ordnung. Mhm. Das heißt, du musst irgendeine Kleinigkeit ändern, die ein etwas höheres Defizit erzeugt, und dann gucken, ob alles andere weiterhin exzellent läuft wie bisher. Mhm. Und das kann man entweder machen, indem man irgendetwas weglässt oder indem man irgendeine Aktivität dazu nimmt. Das heißt also, man könnte jetzt sagen, okay, ich trainiere schon Ausdauer, ich trainiere schon Kraft und ich gehe jetzt jeden Morgen eine Runde um Block. Also ganz kurz, ich gehe um den Block. Nicht, ich mache jeden Morgen ein Fat-Burn-Workout, was mir scheiße wehtut und tierisch nervt und laut für die Nachbarn ist, sondern ich gehe einmal um den Block. Das ja. können ein paar hundert Kalorien sein.
Ja.
Und dann gucken.
Und ich lasse das Essen gleich. Also das wäre ja, wenn ich so einen ultimativen Ratschlag geben könnte, dann wäre es das, weil ich immer das Gefühl habe, dass dieses Essensthema, es gibt einfach niemanden, der nicht davon getriggert ist und bei dem das überhaupt gar kein Problem ist. Also niemanden, stimmt wahrscheinlich auch nicht, aber wirklich, keine Ahnung, jede Frau, die ich kenne, ist auf jeden Fall nicht frei davon. Deshalb wäre das so mein Lieblingstipp, eigentlich zu sagen, kannst du irgendetwas, was dich nicht stresst, dazu packen? Wenn das nicht geht, dann kann ich, genau wie du gesagt hast, was weglassen, was das Essen angeht. Aber wenn ich regelmäßig trainiere, alle Formen trainiere, das ist ja schon, ne, wir sagen das jetzt so in einem Satz, wenn du regelmäßig Ausdauer
genau,
regelmäßig
Kraft,
das ist schon richtig krass, wenn ich das hinkriege und es wirklich sozusagen systematisch aufgebaut habe über ein Jahr oder dann anderthalb, das ist ja schon, ist ja schon Wahnsinn, und der Umbau, der da stattgefunden hat bis zu dem Zeitpunkt, der ist wahrscheinlich ohnehin schon enorm.
Eben. Ja. Und das häufigste Problem, was Leute da haben, ist, die Proteine hochzukriegen, und das ist ein Riesenakt. Und deswegen ist es so, aber das ist ja schon Teil der Regeneration, das hat man im Prinzip schon vorher gemacht. Mhm. Aber wenn man das irgendwann geschafft hat, seine Proteine hochzukriegen, dann funktioniert der Fettstoffwechsel auch sehr gut. Das ist so eine der wichtigsten Voraussetzungen, und das muss man einfach nur hochhalten, sozusagen. Aber das ist schwierig.
Ich kriege auf Instagram ganz oft vorgeblendet sowas wie, du solltest, ganz oft, das ist geil, mir fällt gerade auf, wo, das sind aber so Accounts, die du nicht kennst, glaube ich. Jemand sagt, ich muss mit Proteinen starten am Tag, also das Frühstück proteinreich und nicht Kohlenhydrate reich haben. Stimmt das?
Maybe, keine Ahnung, ist mir egal. Das sind immer so Randerscheinungen, es ist immer so dieses Timing beim Essen, vor dem Training das, nachher das, dann dies, dann das und so weiter. Das ist immer dann relevant, wenn Leute insgesamt in einem Hardcore-Kaloriendefizit sind. Dann werden solche Sachen wichtig.
Okay.
Ist so, ja, du musst eine Stunde vorm Training, zwei Stunden vorm Training. Wenn du nicht aktiver Leistungssportler bist, ist das komplett Banane, weil alle Energie da ist.
Ja.
Immer dann, wenn alle Energie, ist mir egal, ob du die zwischen 22 und 24 Uhr pro Tag isst und vom Aufstehen bis 20 Uhr nichts isst, oder ob du das über den Tag verteilst oder wie auch immer, wenn du alles an Energie zu dir nimmst, dann sind solche Timing-Sachen spielen dann keine Rolle mehr. Du kannst dann machen, was du willst, wann du willst, sozusagen. Hauptsache, du kriegst es in der Summe pro Tag. Und diese Sache mit das Workout, das Shake vor dem Workout ist so derbe, naja, weil du ansonsten unterkalorisch ins Workout gegangen wärst und jetzt erzeugst du kurzfristig einmal eine Sättigung, kannst deswegen normal trainieren für jemanden, der insgesamt alles hat, was er braucht, und freust dich darüber. Das ist so, ja, vielleicht ist es gut, morgens Proteine zu essen, ja, genau. Aber ich esse morgens sowieso alles und mittags auch. Und
ja, also, okay, ja. Gut. Ja, okay, dass ich mich überhaupt getraut habe, dir die Frage
zu stellen. Ja, es ist immer so, das ist der neue Trick. So. Ja, der ist super, super, super Trick.
Mann. Manchmal, wenn ich auf dem falschen Account unterwegs bin, dann kriege ich auch sowas vorgeblendet wie gestern Abend, sowas vorgeblendet wie, Möchtest du auch mal ein alternatives Frühstück statt Reis und Hähnchen haben? Ich habe eine gute Idee. Da dachte ich so, oh, das ist auf jeden Fall, ich bin falsch abgewogen, Alos Account.
Upsi, Profi-Bodybuilder.
Möchtest du eine Alternative zu Reis und Hähnchen zum Frühstück? Herrlich.
Das ist, dass ich das nicht jahrelang gegessen habe.
Ja, gut, nee, sensationell. Okay, gut. Also, jetzt kommen zwei Fragen.
Okay, cool.
Die erste, ganz viele liebe Sachen. Ich kann das immer nicht so schnell scannen hier.
Ja, so lieb, okay, normal. Nett.
Uh-huh. Nein, du ganz hast viele liebevolle Komplimente.
Genau, die hast du mir auch schon vorgelesen, darüber hat mich gefreut.
Okay, ihr sagt, bei Armen über Kopf erst die Schultern hoch. Ich mache aktuell eine Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung und im Yoga soll die Schulter ja immer unten bleiben. Ich würde es in meinen Stunden gerne anders lehren und mitgeben, dass es keine bestimmte Form hat, wie es auszusehen hat, weil es schon ungewohnt ist und ungewohnt aussieht, erst die Schultern zu heben. Bedeutet das bei Hebung über vorne oder aber auch über die Seite erst die Schultern zu den Ohren ziehen und dann die Arme nachziehen?
Mhm. Das sind ein paar mehr Fragen, ne?
Ja.
Okay, also, das Erste ist, gut, wenn du das so lehrst. Ich habe einmal mit einer tollen Yoga-Lehrerin, Annika Easterling, damals hat sie dann in den Originaltexten recherchiert und herausgefunden, dass es in den eigentlichen Texten gar nicht so steht mit Schulter runter, sondern dass das eine westliche, ich weiß nicht mehr ob deutsch, aber westliche
Adaption ist
aus der...
Aus dem Ballett?
Nee, aus dem Kaiserzeit, also Zeit Erster Weltkrieg.
Ach, krass.
Und da ist natürlich die Soldatische, was da drin steckt. Das heißt, es ist was quasi Deutsches. Ich weiß nicht mehr, ob es jetzt Deutsch oder Englisch war oder sonst was, aber egal, irgendwie so.
Europäisch.
Das heißt, europäisch, es steht da gar nicht. Zweitens ist es so, dass die Schulter gar nicht so übertrieben, wie wir es gerne zeigen, zuerst hochkommen muss, aber das ist die sichere Form. Also das heißt, eigentlich ist das eine synchrone Bewegung, das heißt, die Bewegung des Schulterblatts ist eine relativ kleine Bewegungsamplitude und die des Armes ist eine relativ große Amplitude und eigentlich sollen die mehr oder weniger synchron laufen. Mhm. Da die meisten das aber nicht hinkriegen und dann immer wieder den Arm zu schnell bewegen, lehren wir erstmal übertrieben die Schulter zuerst heben und dann mit dem Arm folgen, weil es einfach wehtut, wenn man den Arm zuerst hebt, weil man sich da impincht. Es ist natürlich so, dass die Gruppe der Menschen, die Yoga machen, oft alle sehr, sehr hypermobil sind und deswegen das abkönnen. Aber es ist einfach der safe Weg zu sagen, zuerst die Schulter und dann den Arm hinterher. Genau. Und dann ist das Letzte, vorne und seitlich, ja, beides. Gilt für beides. Ist egal, ob du es vorne hebst, also ob du jetzt im Krieger oder Hund, ist beides das Gleiche.
Okay, gut.
Verständlich? Habe ich das beantwortet?
Ich glaube, ja.
Okay, cool.
Also sie sagt auch noch, dass wir eine Ausbildung anbieten sollen und dass sie dann nach Hamburg kommen würde. Darüber haben wir uns auch gefreut. Oh. Ja, das mit der Ausbildung und so. Ach ja, das ist auch so ein Thema. Hm. Gut, also vielleicht für 25 nicht.
Vielleicht so viel ist safe.
Vielleicht für 26. Okay. Zweite Frage, zuerst einmal danke für euren tollen Podcast. Jetzt zu meiner Frage. Gestern bekam ich, 55 Jahre alt, weiblich, die Diagnose Osteoporose. Es ist noch nicht ganz so schlimm, dass ich Medikamente brauche, aber kurz davor. Was kann ich außer Krafttraining, ich mache bisher nur Gerätetraining im Fitnessstudio, also nur in Anführungszeichen, an Sport noch tun, um es aufzuhalten? Jetzt kommt die Einschränkung. Da ich eine Histaminintoleranz habe, ist es schwierig mit dem Training. Schaffe es nur alle 5 Tage, weil ich danach oft Symptome bekomme. Jede Steigerung der Intensität wirkt sich auf den nächsten Tag negativ aus. Essen, Schlaf und Regeneration passen. Es liegt an der Histaminintoleranz. Gibt es Sportarten, die da besonders geeignet wären?
Oh.
Das ist vielschichtig.
Das ist vielschichtig. Okay, warte, erstmal so ganz technisch. Also, Gerätetraining, okay, super. solltest du die Option haben, mit Hanteln zu arbeiten, würde ich jemals irgendwas anderes sagen, ist das ein Ticken besser, weil du da vor allen Dingen gegen die Schwerkraft arbeitest. Der Unterschied von Gerätetraining ist geführt, okay, das ist eine Sache. Das bedeutet, du hast immer genau den gleichen Weg. Bei Osteoporose braucht man viele unterschiedliche Winkel auf die Knochen. Und die findest du in Maschinen nicht. Die findest du eher, wenn du mit freien Hanteln arbeitest. Außerdem arbeitest du dann in die richtige Achse, nämlich Schwerkraft. Aber trotzdem, ja, falls das zu viel Akt ist und so, ist Gerätetraining immer noch super. Das nächste Ding ist, dass, klar, immer wenn du deinen Kreislauf hochbringst, wird das schlimm mit der Histaminintoleranz. Und da ist es so, dass, ich habe viele Menschen trainiert mit schweren Histaminproblematiken, dass, ich habe das selber übrigens auch, aber nicht so schlimm, dass je höher die Wiederholungszahl, desto beschissener wird's. Mhm. Das heißt also, eine Empfehlung wäre, wenn du, keine Ahnung, auf die Beinpresse gehst, mach dich warm, richtig warm, also mach dich vorher warm am Ausdauergerät, dann geh auf die Beinpresse, mach sowas wie 10 Wiederholungen mit einem leichten Gewicht, 5 Wiederholungen mit einem halbwegs schweren Gewicht und dann gehst du auf 5x3 Wiederholungen, also du machst 5 Sätze mit jeweils 3 Wiederholungen und richtig schwer im Gewicht und richtig viel Pause dazwischen. Und damit wirst du auf jeden Fall besser klarkommen. Und entscheidend wäre, dass du Übungen nimmst, die möglichst viele Muskeln gleichzeitig nutzen. Also das heißt, wenn du jetzt sagst, du Beinpresse wäre ganz gut, nicht so super wäre einseitig den Oberschenkelstrecker oder irgendwie sowas. Das heißt also eher das Ding Beinpresse, ziehen, also rudern sozusagen, Chest Press wäre eher gute Sachen und nicht so sehr Butterfly isoliert sonst was. Erstens. Dann die Wiederholungszahl runter, habe ich gesagt. Dann ist es so, was auch noch wahnsinnig hilfreich ist, ist alles, was mit Schnellkraft zu tun hat. Das heißt also, ich weiß nicht, wie schwer dir das fällt sozusagen, aber sowas wie Sprünge hätten einen wahnsinnig großen Wert. Und jetzt kann es natürlich sein, dass Sprünge gar nicht deins sind, okay. Du könntest aber anfangen mit wippenden Bewegungen. Das heißt, du hältst dich fest und wippst auf den Zehenspitzen sozusagen, so dass die Fersen hochkommen, aber die Spitze nicht. Und damit
warum ist das gut?
Weil Knochen Schnellkraft lieben, um Wachstum. Okay.
Es geht nur darum, was erzeugt Wachstum. Das hat nichts mit Histamin zu tun, sondern nee. Mit,
ja, verstehe. Das ist eine andere Technik, also Knochen brauchen große Kraft, unterschiedliche Winkel und schnellkräftige, dynamische, plyometrische Belastung.
Verstehe.
Das ist das Gleiche. Und deswegen wäre das ein Einstieg. Und ein Ziel wäre, dass du anfängst, Sprünge zu machen. Das ist jetzt vielleicht nicht direkt so, aber ein nächster Schritt könnte sein, wenn du wippst, irgendwann wippst du so doll, dass du dich als Ganzes vom Boden abhebst und fängst an mit 3x20 Sprünge oder so. Und dann irgendwann gehst du dazu über, dass du sagst, du hüpfst eine Stufe hoch und hüpfst sie auch wieder runter. Mhm. So, solche Bewegungen haben auch wahnsinnig hohen Wert. Und dann ist das, was du, ich habe die Formulierung nicht genau drin, aber das
Essen,
ist so nach dem Motto:
Schlaf und Regeneration passen.
Genau, es das ist der Satz, wo du natürlich hakst. Das ist so geil, herzlichen Glückwunsch.
Wir
Respekt,
kennen niemanden.
Du bist die erste Person, bei der das passt. Nee, im Ernst. Also Histamin ist ja etwas, was eine Wechselwirkung hat und Histamin wird schlimmer, umso schlechter Regeneration, Schlaf und so weiter passen. Und da gibt es noch eine Menge Faktoren, die mit reingehen. Aber also jetzt zu sagen, da
wir
kann ich nichts mehr machen.
Wir wollen dich nicht auslachen.
Nein, das kam gerade falsch. Also man kann immer noch andere Dinge an der Histamintoleranz machen. Ich weiß nicht, ob du da schon dran warst. Über Darmbakterien kann man viel machen, über Nahrungsmittelunverträglichkeit, immer wieder das großartige Buch von Dr. Helena Ophanos-Böckel. Nährstofftherapie Praxis, also nicht das erste ist auch gut, aber das zweite ist halt praktischer sozusagen. Da ist einfach ein Kapitel drin mit: Nimm diese Nährstoffe bei einer Histaminintoleranz und es wird besser werden. Und jeder, der es gemacht hat, hat mir berichtet, es ist besser geworden. Mhm. Insofern, da kann man vielleicht nochmal reingehen. Und wie gesagt, mit Regeneration und Schlaf passen, könnte man vielleicht auch nochmal nachsetzen sozusagen, aber...
Naja, weil was heißt Regeneration in dem Fall? Das wäre so ein bisschen so. Also man könnte, es ist ja gut, wenn du selber das Empfinden hast, also Essen und Schlaf, ne? Also wenn ich das Gefühl habe, dass das im Prinzip passt, beim Essen kann man wahrscheinlich auch nochmal nachsteuern und gucken, dass man einen Kalorienrechner findet, der einen guten Wert rausgibt, sozusagen. Ja. Und Regeneration kann ja alles sein, ne? Ja. Also, wie, was
allein
für ein Leben
fühlt. Wie sehr dich deine Histaminintoleranz abfuckt.
Ja. Stresst.
Gestresst.
Ja.
Insofern ist so.
Ja.
Genau.
Ja. Okay. Ja. Gut. Und noch ein paar Ansatzpunkte.
Ja, noch ein Ansatzpunkt ist Atmen. Atmen ist großartig. Mhm. Atmen ist eine tolle Sache, egal inwieweit du dich damit auseinandersetzt, aber ob du jetzt, keine Ahnung, anfängst, Box-Breathing zu machen oder clean darauf achtest, dass du durch die Nase atmest, dir nachts den Mund zuklebst und so weiter, auch das hat eine Wirkung auf eine Histaminintoleranz.
Okay, alles klar. Vielen Dank und
vielen Dank fürs Zuhören. Eine sehr spannende Folge, wie ich fand. Doch volle Länge. Hat es nicht gedacht. Na denn.
Witzig.
Ja, wer hätte das gedacht?
Wer hätte das gedacht?
In neuem Setting? Okay.
Ja, ohne, immer noch ohne Videokamera.
Ja.
Okay. Fragt uns nicht. Kommt.
Ist das so? Na denn. Okay, dann eine schöne Woche und...
Tschüss, ihr Lieben. Bis nächste Woche.